ARD Sounds. Radio 1 Medienmagazin mit Theresa Sickert.
Warum schalten Sie dieses Programm ein? Vielleicht, weil Sie sich auf die Informationen verlassen können, die Ihnen hier präsentiert werden. Dafür stehen die öffentlich-rechtlichen Medien, so auch Radio 1. Am 19. März können Sie hinter die Kulissen schauen, wie Nachrichten bei der ARD entstehen. In Hörfunk, Fernsehen und im Netz, und zwar zum ARD-Nachrichtentag. Anmelden können Sie sich dazu unter www.ard.de/medienkompetenz. Und wir bleiben thematisch auch gleich bei der ARD, denn aus der ARD-Audiothek wird ARD Sounds. Und dabei geht es mehr als um nur einen neuen Namen. Dazu aber gleich mehr. Am 9. März ist ARD Sounds gestartet, eine neue gemeinsame Audioplattform der ARD. Aus der bisherigen ARD Audiothek wird damit ein Angebot, das deutlich breiter gedacht ist. Live-Radio aus allen Regionen, Podcasts, große Sportevents, aktuelle Themen und Audio zum Nachhören gebündelt an einem Ort. Die ARD spricht selbst vom nächsten Schritt für öffentlich-rechtliches Audio, eine Plattform, auf der alle Sender ihre Kräfte bündeln und die Hörerinnen und Hörer überall begleiten sollen. Auf dem Smartphone, im Auto, über den Sprachassistenten, im Web und auch auf dem Fernseher. Wie das genau aussieht, darüber spreche ich jetzt mit Stefan Köhler, Leiter Programmmanagement der ARD Audiothek bzw. ARD Sounds. Hallo Stefan.
Hallo.
Aus der ARD Audiothek wird also ARD Sounds, neuer Name und vor allem gebündelte Inhalte. Warum braucht es diesen Neustart?
Die ARD hat sich mit ihrer Zukunft beschäftigt und ist der Überzeugung, dass Menschen auch in Zukunft das Bedürfnis haben werden, Inhalte zu hören. Menschen lieben Audio. Das wird sich nicht ändern, aber was sich ändern wird, sind die Situationen, in denen Menschen hören, die Geräte, über die sie hören, und auch die Anforderungen oder die Bedürfnisse an den Content, die entwickeln sich weiter. Podcasts sind aufgekommen über die letzten Jahre. Das war eine Veränderung im Audiomarkt. Und gleichzeitig hören Menschen auch immer noch gerne, und das wissen wir sehr genau, dass das auch so schnell sich nicht ändern wird, immer noch sehr gerne einfach klassisches Radio, Live-Radio den ganzen Tag, ist Teil vom Leben von mehr als der Hälfte der Bevölkerung, also mehr als die Hälfte der erwachsenen Bevölkerung in Deutschland hört täglich ein ARD-Radioprogramm. Das alles passiert im Moment an ganz vielen verschiedenen Orten, über die verschiedensten Zugänge, über die verschiedensten Anwendungsfälle. Und Radio ist in der ARD auch föderal, komplett föderal. Also alle Landesrundfunkanstalten haben ihre eigenen Radioprogramme und veranstalten die auch selbst. Aber was sie alle gemeinsam haben, sind diese Herausforderungen, in Zukunft eben auffindbar zu bleiben auf den verschiedenen Geräten, auf den verschiedenen Orten. Und im Moment begegnen dem die Landesrundfunkanstalten eben auch noch selbstständig über eigene Apps, über die Radioprogramme verbreitet werden. Podcasts werden auch über Drittplattformen verbreitet, Radio-Livestreams auch. Und die ARD möchte sicherstellen, dass Menschen in Zukunft alle den gleichen einfachen Zugang zu allen Audioangeboten der ARD haben und dass auch alle Audioangebote der ARD gleich auffindbar sind. Und deshalb jetzt eben dieser Schritt auf einen gemeinsamen Weg, auf eine gemeinsame Plattform für den einfachsten Zugang zum Hören.
Das heißt, ARD Sounds ist auch eine strategische Antwort auf Spotify, Apple und so weiter. Also der Versuch, die eigenen Audioinhalte auch wieder stärker auf einer öffentlich-rechtlichen Plattform zu bündeln?
Es ist auf jeden Fall eine strategische Antwort darauf, dass Audionutzung sich wie Mediennutzung generell einfach mehr und mehr auf die großen internationalen Plattformen verlagert und wir mit unseren Inhalten dort eben auch darauf angewiesen sind, dort auffindbar zu bleiben. Und wir sind gleichzeitig verpflichtet dazu und nicht nur aus eigenem Antrieb, sondern auch aus unserem Auftrag heraus dazu verpflichtet, dass wir gut nutzbar sind für alle und dass es einen freien Zugang gibt für alle zu unseren Angeboten. Und das wollen wir eben so sicherstellen. Wir wollen da nicht und dürfen da auch nicht komplett abhängig sein von den internationalen Plattformen.
Aus so einer Hörerinnenperspektive könnte man aber sagen, nun habe ich ja vielleicht schon Spotify oder Apple oder was auch immer installiert. Warum sollte ich mir jetzt zusätzlich noch eben die ARD Sounds App installieren? Was ist der echte Mehrwert für mich?
In ARD Sounds ist erstens die Umgebung komplett werbefrei. Im Gegensatz zu internationalen Plattformen gehen wir als Öffentlich-Rechtliche natürlich auch sehr sparsam mit Nutzerdaten um und verwenden die wirklich nur für das, was man für die Nutzung des eigenen Angebots braucht. Und dann haben wir natürlich auch ein inhaltliches Versprechen als Öffentlich-Rechtliche, dass unsere Inhalte handgemacht sind, dass unsere Inhalte eine journalistische Qualität haben, unsere Fakten gecheckt sind. Und all diese Inhalte zum Hören, sowohl die Radioprogramme als auch die Podcasts, als auch Hörspiele, sind frei zugänglich auf unserer Plattform und eben auch in einer Nutzungsumgebung sortiert, die es mir als Nutzer sehr angenehm machen. Noch dazu kommt, unser Live-Radio-Angebot gibt es so zum Beispiel auch nicht auf anderen großen Drittplattformen. Auf Spotify gibt es also eine Form von Live-Radio zum Beispiel auch nicht. Mhm. Und wir wissen einfach, dass Menschen in Deutschland immer mehr auch über digitale Wege unsere Radioprogramme hören und nutzen wollen. Und das machen wir Ihnen bei uns so einfach wie möglich.
Für Radio 1 Hörerinnen und Hörer oder eben auch anderer Radioprogramme bedeutet der Umzug zu ARD Sounds, dass die eigene Sender-App verschwinden wird. Geht damit nicht so ein Stück auch eine direkte Bindung zwischen Sender und Publikum verloren?
Das wird uns auf keinen Fall passieren. Genau darüber haben wir uns viele, viele Gedanken gemacht. Denn das ist das, was wir unbedingt erhalten und uns sogar stärken wollen. Also ARD Sounds verdrängt nicht die einzelne Programmmarke. Wir wissen, dass Radiomarken wie Radio 1 ein fester Begleiter im Leben ihrer Nutzenden sind. Und dass es da eben eine sehr starke Bindung gibt. Und die wollen wir auch erhalten und stärken. Und was wir machen ist, wenn Radio 1 den Übergang macht von der eigenen App in ARD Sounds, wir nehmen jeden Nutzenden an die Hand. Und führen ihn durch einen sehr einfachen, direkten Onboarding-Prozess wieder an einen Ort in ARD Sounds, der sich nach gewohnter Radio 1-Umgebung anfühlt. Es gibt eine eigene Radioheimat, eine eigene Markenheimat für Radio 1, wo sich die Nutzenden und die Hörenden auch in Zukunft wie zu Hause fühlen.
Das Ergebnis können Sie sich jetzt anschauen. Das war Stefan Köhler, Leiter Programmmanagement der ARD Audiothek über den Start von ARD Sounds. Raketenangriffe im Golf und auf Instagram wirkt alles trotzdem ganz normal. Nachdem Iran mehrere Ziele in der Region attackiert hat, auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten, verbreiten Influencerinnen und Influencer aus Dubai in sozialen Netzwerken ein ganz anderes Bild. Hier ist alles sicher.
Ich glaube an Dubai, ich glaube an die Sicherheit, ich glaube an das Militär.
Ich vertraue dem Raketenabwehrsystem, weil ich einfach gesehen habe, was für eine unglaubliche Arbeit das Ding geleistet hat.
Das ist wirklich geisteskrank, was die hier hinlegen. Ich glaube, in jedem anderen Land der Welt wäre das ganz anders ausgegangen.
Auffällig ist dabei aber, dass in vielen dieser Posts alles doch ziemlich ähnlich klingt, teilweise sogar fast identisch formuliert ist. Mittlerweile sind einige Influencer ausgereist, andere wiederum posten immer noch Bilder von sich aus der Metropole. Wie sicher ist es denn nun und was steckt hinter dieser Diskrepanz zwischen realer Sicherheitslage und Social-Media-Darstellung? Und wie vertrauenswürdig sind die Informationen von Influencern in Dubai? Darüber sprechen wir jetzt.
Der Faktenfinder Faktencheck. Mit Pascal Siggelko.
Hallo Pascal.
Moin, hi.
Iran hat mehrere Länder in der Golfregion angegriffen, darunter auch die Vereinigten Arabischen Emirate. Dort leben viele Influencer und diese betonen im Netz, wie sicher die Lage sei, mit zum Teil wirklich identischen Inhalten. Ist das aus deiner Sicht ein Hinweis auf eine koordinierte Kampagne und woran kann man so etwas im Faktencheck eigentlich erkennen?
Ja, also beweisen können wir es natürlich nicht, dass das auf jeden Fall eine koordinierte Kampagne ist. Es gibt aber einfach ganz starke Indizien, die dafür sprechen. Also es ist natürlich theoretisch möglich, dass es so ist, dass Einzelne so eine Situation überhaupt nicht als gefährlich einschätzen, obwohl ich glaube, dass viele von uns, wenn wir irgendwie mitbekommen würden, dass unser Land angegriffen wird und man hört irgendwie Raketen und Drohnen und wie die abgewehrt werden, dass es schon für viele eher einen erstmal Angst machen würde und eben nicht dafür sorgen würde, dass man rausgeht und Videos macht. Aber theoretisch ist es natürlich denkbar. Trotzdem war es in diesem Fall einfach so, dass innerhalb von sehr, sehr wenigen Stunden schon sehr viele solcher Videos mit zum Teil auch identischen Bildern, identischem Wording und halt auch derselben Musik verbreitet wurden von Menschen und Influencern aus verschiedenen Ländern, sozusagen über verschiedene Sprachen. Und alle hatten halt dieselbe Message. Ne? Ich fühle mich hier absolut sicher, mir geht es gut und ich vertraue Dubai und ich vertraue den Vereinigten Arabischen Emiraten. Was halt zum Teil auch einfach dafür spricht, dass es eine Kampagne sein könnte, ist, dass es Influencer gab, die zum Zeitpunkt dieser Postings nicht einmal vor Ort waren, zum Beispiel einfach in Thailand waren, weil sie gar nicht zurückreisen konnten nach Dubai und trotzdem sowas gepostet hätten, haben. Und dann muss man sich natürlich auch so ein bisschen fragen, wie realistisch ist es denn halt, dass man irgendwie zum Beispiel, es gab Familienbilder vom Strand. Und würde man sowas wirklich jetzt posten, wenn man eigentlich in so einer Notsituation so ein Land angegriffen ist und man eigentlich angehalten ist, zu Hause zu bleiben? Und auch mehrere der Influencer, die solche Videos gepostet hatten ursprünglich und gesagt hatten, wie sicher sie sich fühlen, haben halt inzwischen trotzdem das Land verlassen.
Die UNESCO zeigt in einer Studie von 2024, dass viele Influencer sich selbst gar nicht als Informationsvermittler verstehen und deshalb auch oft andere Maßstäbe an Fakten oder an Transparenz anlegen. Was bedeutet das für Situationen wie jetzt eben auch in Dubai, wenn Millionen Menschen ihre Einschätzung trotzdem wie Nachrichten wahrnehmen?
Ja, also dazu muss man, glaube ich, erstmal so ein bisschen das Geschäftsmodell von Influencern sich angucken. Also deren Geschäftsmodell ist es ja vor allem, besonders nahbar zu sein und authentisch zu wirken, weil dadurch halt eine extreme Nähe zu den Followern entsteht. Und im Endeffekt ist es ja so, dass die Follower dadurch eine sehr enge Bindung haben und den Influencern halt vertrauen. Ob es jetzt vor allem darum geht, natürlich Produkte, die angepriesen werden, zu kaufen oder eben halt aber auch politische Einschätzungen, wie jetzt in dieser Situation. Und ich glaube, vielen der Follower ist aber nicht bewusst, dass Influencer eben nicht zwingend halt journalistische Standards einhalten und es natürlich auch so gesehen gar nicht propagieren und sie deswegen aber halt auch keine seriösen Quellen sind wie etablierte Medien. Und trotzdem ist es nun mal so, dass Influencer eine enorm hohe Reichweite haben und eben halt auch so nicht nur viele Menschen erreichen, sondern viele Menschen ihnen eben auch besonders vertrauen. Und das macht es natürlich in so einer Situation so gefährlich, wenn viele Menschen das dann quasi als Primärquelle sehen, wie es vielleicht in einem Land aussieht, obwohl diesen Quellen eben nicht so zu glauben ist, wie jetzt zum Beispiel etablierten Medien.
Aber es gibt eben nun mal Menschen, die sich deutlich mehr auf Social Media rumtreiben als vielleicht auf den Seiten von etablierten Medien. Was man in den Medien sonst noch immer gelesen hat oder häufig gelesen hat, ist, dass in den Vereinigten Arabischen Emiraten kritische Postings strafbar sein können und Influencern hohe Geldstrafen oder sogar die Ausweisung drohen. Wie stark beeinflusst denn dieser rechtliche Rahmen, was Influencer überhaupt zeigen oder verschweigen?
Also ich würde jetzt persönlich sagen, dass das natürlich die Postings enorm beeinflusst. Also vor allem mit Blick natürlich auf die Influencerinnen und Influencer, die in Dubai auch tatsächlich leben und dort auch leben bleiben wollen. Und gerade dann mit Blick halt auf politische Einschätzungen sind diese Postings eben sehr kritisch zu bewerten. Oder zumindest muss man das einfach wissen im Hintergrund. Weil viele Influencer haben natürlich ohnehin nicht den Anspruch, jetzt, sage ich mal, über die politische Situation in den Emiraten zu berichten, weil es eben diese Möglichkeit gibt, dass ihnen auch die Lizenzen entzogen werden können. Und es geht ja auch mehr um den Lifestyle, den sie dort eben vermarkten wollen und auch sollen, weil es ja so ein bisschen einfach so eine gegenseitige Abhängigkeit gibt sozusagen. Also die Influencer profitieren halt von den Rahmenbedingungen vor Ort und die Emirate wiederum profitieren halt von der Werbung, die diese Influencer machen, weil die halt sehr viele Menschen in den westlichen Ländern erreichen und der Tourismus ist nun mal ein sehr wichtiger Wirtschaftsfaktor halt auch für die Emirate. Und das heißt, es braucht jetzt nicht unbedingt vielleicht auch immer klare Vorgaben, was genau gepostet werden darf oder was nicht oder dass Strafen angedroht werden, sondern es liegt ja durchaus auch im eigenen Interesse der Influencer, sich sozusagen an die Spielregeln zu halten und, sage ich mal, sich selbst dann auch schon zu regulieren und eben zu überlegen, was verbreite ich jetzt und was eben nicht. Und das Problem ist aber einfach, dass viele der Follower das halt eben vermutlich nicht wissen, dass es diese Abhängigkeit, gegenseitige Abhängigkeit gibt und dadurch halt vielleicht denken, dass alles, was halt im Leben der Influencer so schön und glamourös verbreitet wird, auch wirklich so ist und dass es gar keine Nachteile gibt, die es aber möglicherweise eben doch gibt, auch in diesen Gebieten.
Wenn Influencer den Eindruck vermitteln, alles sei ja normal, während gleichzeitig aber Raketenangriffe und Schäden gemeldet werden, wie sollten Nutzerinnen und Nutzer solche Inhalte einordnen und woran erkennt man verlässliche Informationen in solch einer Situation?
Also ich glaube, die Nutzerinnen und Nutzer sollten sich einfach bewusst sein, dass es sich bei Influencern eben nicht um seriöse Nachrichtenquellen handelt, sondern dass die einfach ganz andere Interessen haben, außer sie sind jetzt vielleicht ganz gezielt politische Influencer, die versuchen, vielleicht von Orten aus der Welt zu berichten. Aber bei den meisten ist es eben nicht der Fall. Die haben nicht den Anspruch, Journalisten zu sein. Und das sollte man sich einfach bewusst machen, dass Journalisten natürlich ganz anders arbeiten, anderes Handwerk haben, andere Standards haben. Und dass man diese Standards eben nicht erwarten kann von Influencern. Also ob es darum geht, unabhängig zu berichten, um Einseitigkeit zum Beispiel und Ähnliches, dass man sich eine zweite Quelle sucht für Behauptungen, dass die Fakten geprüft werden. Das passiert ja in den Redaktionen von etablierten Medien eben alles im Hintergrund. Deswegen kann es manchmal auch zum Beispiel länger dauern, bis eine Einschätzung kommt oder offizielle Bestätigung. Aber das macht diese Information eben auch deutlich glaubhafter und seriöser, als es jetzt von Influencern zum Beispiel der Fall ist.
Das war Pascal Sigelko vom ARD-Faktenfinder über die aktuellen Videos von Influencerinnen in Dubai. Und das zeigt uns noch einmal mehr, wie wichtig eine faktenbasierte Berichterstattung ist.
Gerade in Zeiten aufgeheizter Diskussionen und populistischer Zuspitzung ist es wichtig, die Fakten festzuhalten, sie sorgfältig zu recherchieren, zu checken, einzuordnen und dafür zu sorgen, dass die unterschiedlichen Stimmen in unserer Gesellschaft Gehör finden und nicht nur laute Stimmungsmache. Und genau dafür sorgen wir jeden Tag aufs Neue, damit Sie bestmöglich informiert sind und mitreden können.
Das war Tagesschau-Sprecherin Juliani Harika-Senn. Am 19. März veranstaltet die ARD einen Nachrichtentag und Sie sind eingeladen, sich ein eigenes Bild von der Entstehung von Produktion von Nachrichten in Hörfunk, Fernsehen und auch im Netz zu machen. Anmelden können Sie sich unter ard.de/Medienkompetenz.
Radio 1 Medienmagazin mit Theresa Sickert.
Einsamkeit ist ein großes Thema unter Jugendlichen. Eine repräsentative Befragung der Vodafone-Stiftung hat unter Jugendlichen im Februar diesen Jahres herausgefunden, knapp die Hälfte der 14- bis 20-Jährigen fühlen sich häufig oder gelegentlich einsam und dadurch auch belastet. Und soziale Medien spielen hierbei eine zentrale und auch ambivalente Rolle. Denn Social Media wird gezielt genutzt, um sich weniger einsam zu fühlen. Zugleich besteht aber auch ein deutlicher Zusammenhang zwischen der intensiven Nutzung und erhöhten Einsamkeitsgefühlen. Die Bildungsforscherin Nina Kolleck hat dem Thema ein Buch gewidmet, Der Kampf in den Köpfen, wie TikTok, Instagram und Co. unsere Kinder manipulieren. Und darüber spreche ich gleich mit ihr. Soziale Medien verändern das Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen heute radikaler, als viele denken. TikTok, Instagram und Co. sind längst mehr als Unterhaltung. Sie prägen, wie Jugendliche Freundschaft, Anerkennung und auch Gemeinschaft erleben. Likes entscheiden über Zugehörigkeit und selbst scheinbar harmlose Posts können politische Dynamiken auslösen. Die Politikwissenschaft und Bildungsforscherin Nina Kolleck hat genau darüber ein Buch geschrieben, Der Kampf in den Köpfen, wie TikTok, Instagram und Co. unsere Kinder manipulieren. Darüber wollen wir jetzt sprechen. Hallo Frau Kolleck.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Soziale Netzwerke und auch Messenger versprechen ja Nähe und eigentlich auch ständigen Kontakt. Und trotzdem berichten ja viele Jugendliche, viele junge Menschen von wachsender Einsamkeit. Was läuft da schief und welche Rolle spielt dabei die Logik von Likes, Followern und Sichtbarkeit?
Einen wesentlichen Grund sehe ich tatsächlich darin, dass Social Media die psychologischen Grundbedürfnisse antriggert, aber nicht lang anhaltend befriedigt. Also wir haben ja alle psychologische Grundbedürfnisse. Also wir sehen uns nach Nähe, nach Zugehörigkeit und Bindung. Wir sehen uns aber auch danach, autonom zu sein und kompetent zu wirken. Also diese drei psychologischen Grundbedürfnisse, die werden auf Social Media so geschickt und ausgefeilt getriggert, dass eben viele dann nicht mehr davon loslassen können, weil sie denken, noch mehr, noch mehr, noch ein kleiner Kick und noch ein bisschen mehr, damit ich mich endlich erfüllt fühle, weil diese Erfüllung kommt ja in so einem ganz kurzen Moment, aber eben nicht langhaltend. Und das führt dann eben langfristig dazu, dass viele Menschen, gerade junge Menschen, versuchen, so ihr Bedürfnis nach Zugehörigkeit dann in den sozialen Medien zu realisieren, aber auf Dauer in Einsamkeit landen.
Weil in Anführungszeichen echte soziale Beziehungen ins Hintertreffen geraten, weil wir so beschäftigt damit sind, auf Plattformen unterwegs zu sein?
Genau, und weil die Beziehungen, die wir online aufbauen, die sind ja auch nicht tragend, die sind ja auch nicht nährend. Das sind ja sehr oberflächliche Beziehungen, bei denen es eben auch nicht wirklich zu einem Konflikt kommt und die eben auch sehr problembehaftet sind. Also zum Beispiel Ghosting ist ein Phänomen, das ja sehr verbreitet ist, auch Gaslighting. Eben gerade durch die sozialen Medien wird es hier nochmal gefördert, sodass eben auch Kontakte, die beispielsweise ein Jahr lang gepflegt wurden über die sozialen Medien, so mit einem Mal abbrechen, ohne dass aber auch eine Erklärung dafür geliefert wird. Und das unterscheidet es schon. Das sind keine tragenden Beziehungen. Viele Jugendliche beschreiben mir das so, dass sie eben sehr viele Kontakte haben und sehr viele Follower. Aber wenn es ihnen mal schlecht geht oder sie mal Panik haben oder Angst haben, dann haben sie eigentlich niemanden, auf den sie sich so wirklich verlassen können und zu dem sie mal gehen können.
Sie sagen, Social Media wirkt inzwischen wie eine eigene Sozialisationsinstanz. Woran lässt sich denn im Alltag von Jugendlichen ganz konkret beobachten, dass diese Plattformen das Verhalten und auch das Selbstbild von Jugendlichen prägen?
Es ist nicht so, dass von einem Tag auf den anderen ist die Jugend eine ganz andere, sondern es kommt schleichend und immer mehr Veränderung. Jetzt spielt ja auch KI eine immer größere Rolle, gerade auch für die psychische Entwicklung von Kindern und Jugendlichen, weil sich eben viele, gerade auch die jungen Männer, hier Hilfe bei Chatbots wie ChatGPT suchen, wenn sie psychische Probleme diskutieren wollen oder lösen wollen, und auch bei Social Media. Das ist keine Veränderung, die man von einem Tag auf den anderen sieht. Man merkt es aber sehr deutlich. Und zwar insbesondere dadurch, dass sie keine Konflikte mehr austragen, wie sie Freundschaften bilden, wie sie interagieren. Aber was die Bindung angeht, so sehe ich das schon auch als sehr schwierig an, dass viele Jugendliche gar nicht mehr in der Lage sind und auch gar kein Interesse mehr haben, Konflikte konstruktiv zu lösen, sondern ganz schnell wird etwas als toxisch abgestempelt und bloß weg davon. Und diese Erwartungshaltung an Beziehungen ist eben auch sehr hoch geworden. Also Freundschaften oder auch Partnerschaftsbeziehungen, die müssen eben einen Teil in einem erfüllen, die müssen einen weiterbringen, die müssen einen bestätigen. Aber sobald mal was knirscht, werden sie sofort aussortiert und dann kommt eben jemand Neues, weil es gibt ja unendlich viele mögliche Bindungen, die hier eingegangen werden können. Und dieses Selbstverständnis, das hat sich schon sehr stark verändert in unserer Gesellschaft, eben auch durch die sozialen Medien.
Angesichts von Sucht, Radikalisierung oder auch problematischen Challenges wird ja auch immer wieder über Social-Media-Verbote für Jugendliche diskutiert. Auch wir haben natürlich gerade schon eine ganze Menge Risiken angemahnt oder auch Gefahren für Kinder und Jugendliche. Wäre das denn aus Ihrer Sicht eine sinnvolle Antwort auf all diese Probleme oder greift das zu kurz?
Ich denke, dass es zu kurz greift, wenn wir uns mal das Thema Radikalisierung anschauen, weil eben gerade Kinder dann auch so Mikrobrüche, nenne ich es ja, in der Bindung erleben, werden sie viel anfälliger dann eben auch für radikale Stimmen und für extremistische Einstellungen, die ihnen eine Orientierung bieten. Wenn wir uns das mal anschauen, dann wird es ja nicht gelöst durch ein sogenanntes Social-Media-Verbot, sondern könnten es im Zweifel, im schlimmsten Fall sogar noch verstärken, weil die Herausforderungen, die sind ja für 16-Jährige erstens noch nicht beseitigt, sondern auch 16-Jährige sind mitten in ihrer Identitätsentwicklung und in der Adoleszenz eben auch noch mal viel vulnerabler. Aber zudem suggerieren wir ja auch, dass es etwas ist, was sie dann mit 16 unbegrenzt nutzen können. Und dadurch kann natürlich so ein Suchtverhalten auch noch mal verstärkt werden. Wenn wir nicht die Algorithmen in den Griff kriegen, wenn wir nicht in den Griff kriegen, dass so viel extremistische, menschenverachtende, hasserfüllte Inhalte viel schneller ja auch nach oben gespült werden und viel häufiger auch gezeigt werden, was wir aus der Forschung schon mit Sicherheit wissen. Wenn wir das nicht begrenzen, dann ist es eben eine Bedrohung für unsere gesamte Gesellschaft. Aber ohne eine fundierte Medienbildung wird sich da dieses Problem vermutlich, vermute ich sogar, noch verschlimmern mit diesem sogenannten Social-Media-Verbot.
Würde aber nicht eine bessere Medienbildung, die sicherlich notwendig ist, aber letztlich auch wieder die Verantwortung weg von den Plattformen auf eben Pädagogen oder auch eben Eltern verlagern. Also man hat da eben so ein Schutzdefizit und dann sagt man so, jetzt brauchen wir mehr Medienbildung.
Also wir brauchen beides. Die Plattformen sind verantwortlich dafür, sind verantwortlich für ihre Algorithmen. Und diese Algorithmen, die teilweise genutzt werden, die sind ja schon im Endeffekt gar nicht so legal. Es gibt ja schon rechtliche Instrumente, die das untersagen, was da tatsächlich passiert. Es wird bloß nicht durchgesetzt. Wir müssen die Plattform in die Verantwortung nehmen. Die Plattform müssen die Algorithmen erstens offenlegen und zweitens dürfen sie keine suchtmachenden Algorithmen verwenden und keine Algorithmen, bei denen eben extremistische Inhalte besonders schnell gespielt werden, also als Beispiel, oder auch gewaltverherrlichende etc., besonders schnell und häufiger gezeigt werden und dass überhaupt solche Inhalte gezeigt werden in einer demokratischen Gesellschaft, die sich ja auch die Menschenwürde als Prinzip immer wieder auf die Fahnen schreibt. Aber wir müssen ja auch realisieren, dass wir im postdigitalen Zeitalter leben. Das heißt, Social Media wird ja nicht verschwinden. Auch Handys und Smartphones werden nicht mehr verschwinden. Sie sind da. Und darauf müssen Kinder und Jugendliche vorbereitet werden. Denn wir sehen auch die Effekte, die es hat. Wir machen Kinder und Jugendliche ja auch zu autonomen und kompetenten Individuen, indem wir ihnen zeigen, wie funktionieren Algorithmen, wie funktionieren psychologische Mechanismen, warum machen die so süchtig, warum machen sie in einigen Fällen eben auch einsam oder depressiv etc. Und was sind eigentlich Fake News? Wie kann man Fake News von richtigen oder ja Tatsachen unterscheiden? Wie gehen wir um mit all dieser Informationsflut? Das wird ja nicht von einem Tag auf den anderen aufhören, aber wenn wir Kinder und Jugendliche auf diese Welt vorbereiten, dann haben wir eben auch eine Chance, weiter in einem demokratischen Land zu leben, in dem friedlicher Austausch mit unterschiedlichen Meinungen möglich ist.
Ja, wenn Sie das spannend finden, der Kampf in den Köpfen, wie TikTok, Instagram und Co. unsere Kinder manipulieren, von Nina Kolleck, ist am Freitag im Rowohlt Verlag erschienen und kostet 24 Euro bzw. 19 Euro als E-Book.
Radio 1 Medienmagazin. Die Mediennews der Woche.
Das Deutschlandradio berichtet ausgewogen, aber oft aus der Berliner Bubble. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Hochschule Magdeburg-Stendal. Untersucht wurden 22 politische Diskussionssendungen aus 4 Deutschlandfunkformaten rund um die Bundestagswahl 2025. Das Fazit der Forschenden: Die Sendungen erfüllen weitgehend die Standards anspruchsvoller und ausgewogener Berichterstattung, also Relevanz, Transparenz, Kontroversität und Verständlichkeit. Luft nach oben gibt es allerdings, wie auch in den meisten anderen Medien, bei der Vielfalt der Perspektiven. Migrantische Stimmen in der Moderation seien unterrepräsentiert, genauso ostdeutsche und Gen-Z-Positionen. Stattdessen dominierten häufig Stimmen aus der Berliner Politikszene. Die Empfehlung der Studie: ein ergänzendes Format, in dem mehr Akteure zu Wort kommen und es mehr Möglichkeiten zur Interaktion gibt. In einer weiteren Untersuchung soll dieses Jahr außerdem die kulturelle Vielfalt in den Deutschlandfunk-Kultursendungen Lesart, Fazit und Kompressor analysiert werden. Janis Berghardt inszenierte sich öffentlich als Bürgergeld-Influencer, führte mehrere Redaktionen an der Nase herum. Unter anderem die Sendung Ronsheimer – Wie geht's Deutschland? Aber auch ARD und ZDF ließen sich täuschen. Es stellte sich heraus, Berghardt heißt eigentlich anders und empfängt gar kein Bürgergeld. Der Fall sorgt jetzt für eine Debatte über journalistische Sorgfalt. Der Deutsche Journalistenverband DJV ruft Redaktionen deshalb dazu auf, Informationen noch genauer zu prüfen. Besonders dann, wenn Social Media die Quelle ist. Berghardt hatte sich dort schon länger als arbeitsloser Bürgergeldempfänger inszeniert. Seine Videos erreichten teils Millionen Abrufe und wurden schließlich auch von Fernsehsendern aufgegriffen. Der Verband verweist auch auf den Umgang mit künstlicher Intelligenz. Erst kürzlich war in der ZDF-Nachrichtensendung Heute Journal nicht gekennzeichnetes KI-Bildmaterial zu sehen, das Medienmagazin berichtete. DJV-Bundesvorsitzender Mika Beuster sagt, Journalistinnen und Journalisten seien nicht fehlerfrei, aber Patzer müssten die Ausnahme bleiben. Die heftigen Reaktionen auf solche Fehler zeigten, wie sensibel die Öffentlichkeit inzwischen auf Glaubwürdigkeitsprobleme im Journalismus reagiert. Für den DJV ist deshalb klar, gute Recherche braucht Zeit, Personal und kontinuierliche Weiterbildung. Sonst drohe der Journalismus vom Tempo sozialer Medien und neuer KI-Technologien überrollt zu werden. Dorian Bargans, Chefredakteur der Ostdeutschen Allgemeinen Zeitung, hat hingeschmissen. Nur wenige Wochen nach der ersten Veröffentlichung, wir haben darüber berichtet, trennt sich der Duisburger auf eigenen Wunsch von der OAZ. Der Grund: unterschiedliche Vorstellungen über die inhaltliche Ausrichtung sowie Fragen der persönlichen Zusammenarbeit. Ein Nachfolger für Bargans ist noch offen. Der Verlag scheint diesmal aber nach jemandem mit ostdeutschem Hintergrund zu suchen. Und damit kommen wir auch zum Ende des heutigen Medienmagazins. Das war's. Ich verabschiede mich hier an dieser Stelle von Ihnen. Wir hören uns im Radio und sehen uns im Netz. Machen Sie's gut. Ciao.
Radio 1. Nur für Erwachsene.